Direkt zum Einsteigen, Sabine, an dich eine sehr persönliche Frage.
Oh, jetzt aber.
Wie häufig duschst du?
Jetzt überrumpelst du mich gerade ein bisschen.
Verstehe ich gut.
Eigentlich dusche ich schon täglich, aber es gibt auch durchaus immer wieder Tage, wo ich mir dafür ehrlich gesagt keine Zeit nehme. Mhm. Und Haarwäsche übrigens, das mache ich noch seltener, nämlich nur gerade jeden dritten oder vierten Tag. Mhm. Aber hey, ja, es ist wirklich eine Frage, die einem gerade ein bisschen in Verlegenheit bringt.
Ja, das geht nicht nur dir so. Hygiene polarisiert.
Und wenn du das aber sagst, dass ich einen lockeren Umgang habe mit Hygiene, dann tönt das automatisch, als wäre ich eine schmuddelige Person. Und das weiss ich von mir.
Und Hygiene ist nicht nur eine Frage von Sauberkeit. Hygiene geht auch weit über gesundheitliche Aspekte aus.
Wenn Sie zum Beispiel daran denken, Sie gehen an ein Vorstellungsgespräch, dann kann man nach der Waschmaschine kann man nicht mehr gehen als Mann, ohne ein glättetes Hemd anzuhaben, das sauber ist, und lange auch noch ohne Krawatten und ohne einen Anzug. Also die Hygiene tut vor allem durch die Technologie, die sie an die Leute bringt, durch die Möglichkeiten, die sie bringt, tut sie Erwartungen schaffen. Wer die Erwartungen nicht erfüllt, geht durch die Raster. Der gilt dann schnell als Obdachlose.
Hygiene beeinflusst unser Leben, unseren Tagesablauf, unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Und bei Hygiene geht es immer auch ums richtige Mass. Zu wenig Hygiene kann uns genauso schaden wie zu viel Hygiene.
Wir haben auch gesehen, dass in dieser Zeit, wo wir extrem aufs Händewaschen müssen achten, wegen dem Coronavirus, dass dort schon immer wieder Leute gibt, die auch Hautprobleme, Handekzeme bekommen haben, die wir dann sehr gut pflegen müssen.
Mehr ist eben nicht immer besser.
Das ist der Durchblick.
Der Wissenspodcast vom Blick.
Wir suchen Antworten auf die Frage an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau
und der Sabine Steiger.
Und damit herzlich willkommen zum Durchblick. Die heutige Folge, die geht unter die Haut. Sie, also die Haut, ist nämlich ein wichtiger Bestandteil von unserem Immunsystem. Und unsere Haut wird durch zu viel Hygiene immer wieder beschädigt und damit angreifbar. Ein Blick in die Geschichte der Hygiene wird uns aber auch zeigen, hygienischere Lebensumstände haben dazu beigetragen, dass die Lebenserwartung von uns Menschen bedeutend gestiegen ist.
Wir sehen also, Hygiene ist ein zweischneidiges Schwert und das richtige Mass ist entscheidend.
Meine Motivation ist vor allem, dass ich nicht das so als wichtig erachte. Erstens mal eben, ich schmecke nicht schnell und zweitens, ich fühle mich nicht schmutzig.
Das ist Gülşah Adili. Sie ist Autorin, Moderatorin und Podcasterin. Und sie sagt, Duschen ist ihr nicht so wichtig. Sie stellt sich nur dann unter das Wasser, wenn es wirklich nötig ist. Und sie wird uns die ganze Folge durch begleiten und mit ihren Ansichten über Hygiene herausfordern.
Gülşah ist eine von denen, die sagt, dass regelmässig Duschen ihr nicht so wichtig ist und dass sie sich nicht dreckig fühlt, wenn sie mal an einem Tag nicht duscht. Das Gefühl von persönlicher Sauberkeit hat sich bei uns im Laufe der Geschichte auch verändert.
Ja, das ist definitiv so und hat natürlich viel mit der Verfügbarkeit von Hygienemassnahmen wie Dusche, Seife oder Shampoo zu tun. Wagen wir also einen Blick in die Geschichte der Körperpflege mit dem Florin Kondrau. Er ist Professor für Medizingeschichte an der Universität Zürich. Wir starten in der Antike.
Also man kommt ja noch schnell auf gewisse Grundlagen, als dass zum Beispiel eine gewisse Sauberkeit noch gut ist, wenn man sich mit Gesundheit befasst. Auf das kommt man irgendwie noch rasch. Also wenn der Körper krank wird, dann wird er in der Antike vor allem äußerlich krank, weil die inneren Krankheiten versteht man noch ein bisschen zu wenig. Und die äußeren Krankheiten sind häufig genug hygienische Fragen. Also sagen wir mal Lüse oder so irgendetwas. Irgendwelche Nagetiere, die es ein bisschen zu viel hat. Da kommt man noch schnell drauf, dass wenn man den Abfall besser verräumt, dass es dann weniger Nagetiere hat und entsprechend die Hygiene eben leichter wird, also Gesundheitspflege leichter wird. Und das kann man schon sagen, das bleibt sich eigentlich gleich. Unser Verständnis von, sagen wir mal, Händewaschen ist nicht an sich neu, dass man irgendwie kann probieren, durch Sauberkeit probieren, Gesundheit zu erzeugen. Das ist, glaube ich, das, was sozusagen uns zusammenbindet mit dem, was im antiken Griechenland schon gedacht worden ist.
Also Grundprinzipien von Hygiene sind schon länger bekannt.
Genau, und das zeigt sich auch sprachlich.
Das Wort Hygiene kommt aus dem Altgriechischen und heisst Gesundheit, Gesundheitspflege. Und so würde ich es dann auch definieren, über die verschiedenen Jahrhunderte seit den alten Griechen ist Hygiene immer ein Begriff gewesen, den man gebraucht hat, um irgendwie Gesundheitsschutz, Vorsorge, Selbstsorge, staatliches Interesse an Gesundheit, irgendwie das fasst man unter dem Begriff. Letztlich sind die Grenzen nicht so klar zum Trennen. Man weiss eigentlich nicht ganz genau, wo fängt Hygiene an, wo hört sie auf.
Also Hygiene begleitet uns schon seit Jahrtausenden und ist ein Aspekt, der sich in verschiedenen Lebensbereichen niederschlägt und ich würde sagen, heutzutage bei den meisten am Morgen nach dem Aufstehen bei der ersten Körperpflege anfängt. Indem man nicht nur Wasser verwendet, sondern auch noch andere Mittel, zum Beispiel Seife oder Olivenöl wie der Antike.
Die Römer zum Beispiel waren sehr versessen auf das Olivenöl. Also das Olivenöl war eine von ihren Basismitteln, mit dem sie Gesundheit wollten herstellen, zum Beispiel für die Haare oder für die Haut. Aber eben auch Seifenprodukte waren durchaus bekannt, aber nicht in dem Ausmaß wie jetzt, wo sie halt industriell gebaut werden, also industriell hergestellt und auch verkauft werden.
Und ich nehme an, nebst all dem Olivenöl ist doch vor allem die Verfügbarkeit von sauberem Wasser essentiell gewesen.
Ja, aber was sauber genau bedeutet, das hat sich im Verlauf der Geschichte verändert.
Zunächst mal, was heisst eigentlich sauberes Wasser? Also man kann Wasser erst mal anschauen und sagen, das sieht braun aus oder klar, es stinkt oder es stinkt nicht. Und das ist eine Art von so einer Alltagssauberkeit, sage ich jetzt mal, wo wir alle können. Oder dann gibt es nachher die Frage, von, was ist aber wirklich drin in dem Wasser, wo wir nicht sehen. Und dann braucht man Technologie, dann braucht man Mikroskop, man braucht bakteriologische Analysen, man braucht wissenschaftliche Konzepte, um herauszufinden, was ist wirklich in dem Wasser drin. Die Sebebene, die ist Wissenschaft und die geht nur ab dem 19. Jahrhundert mit der Erfindung von der Bakteriologie.
Und ist klar, dass die Römer das noch nicht können untersuchen können. Darum sagt man auch, dass dann ihre Bleileitungen ziemlich schädlich waren, weil sie nicht gewusst haben, dass das Blei von dieser Leitung auch ins Wasser geht und dann für die Gesundheit nicht das Allerbeste ist.
Wie hat sich dann ab der Antike der Umgang mit Hygiene weiterentwickelt? Wer sind da Treiber gewesen?
Das war primär die öffentliche Hand, sagt Florin Kondrau.
Man kann sicher politisch anfangen. Also zum Beispiel das Imperium Romanum, also das Römische Reich, kennt natürlich ganz intensive Hygieneinfrastruktur, also die berühmten Wasserleitungen, die sie gebaut haben. Die haben sie nicht einfach gemacht, um irgendwie Wasser umeinander zu führen, sondern die haben es gemacht, weil das Wasser auch gebraucht worden ist. Einerseits als Trinkwasser, andererseits als Bade- und Reinigungswasser. Und das Imperium Romanum mit seiner Bäderinfrastruktur ist sicher ganz eine wichtige frühe Form, wo ein Staat Verantwortung übernimmt, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass die Leute persönlich können eben Hygiene pflegen können. Wenn man das dann ins Mittelalter transportiert und zum Beispiel in der Schweiz schaut, dann sind es dann in der Schweiz eben nicht mehr Staaten, sondern Gemeinden, also Städte. Die Städte fangen an, etwa im 10. Jahrhundert nach Christus, fangen die Städte an, so etwas wie eine kommunale Verwaltung, kommunale Struktur anfangen aufzubauen. Wir hier in Zürich kennen das gut über Zünfte. Zünfte sind ganz ein wichtiger Träger von dem. Und die Städte fangen an, erste Bemühungen zu machen, ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen Ordnung anzubringen, eine gewisse Grundlage von einem späteren, dann hygienischen Leben irgendwie installieren. Und der nächste Schritt ist nachher, was machen die Staaten, um Hygiene irgendwie unter die Leute bringen. Und in der Schweiz fängt das an, etwa 1800, dass der Bundesstaat anfängt, Interessen entwickeln an Hygiene und an der Pflege der Gesundheit. Und so geht es dann weiter. Mittlerweile sind wir schon lange bei der internationalen Gesundheitspflege angekommen. Das wäre dann der nächste Schritt im 20. Jahrhundert.
Ein späteres, sehr spannendes Beispiel aus der Geschichte, also nach der Antike, wie man mit Gerüchen umgegangen ist, bildet der Versailler Hof zur Zeit des französischen Königs Louis XIV, der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, weil damals war das Reinigen vom Körper mit Wasser verpönt gewesen. Man hat nämlich vermutet, dass es im Wasser Krankheitserreger drin hat und hat darum das Wasser gemieden, wie der Teufel das Weihwasser, wie man so schön sagt. Und dafür hat man sich einfach mit Parfüm überschüttet, so als Alternative, um die schlechten Gerüche zu überdecken. Der Florin Kondrau zum barocken Hygieneverständnis.
Also wenn Hygiene heisst Gesundheitspflege, dann ist natürlich völlig offen, wie Sie das interpretieren wollen. Also ist völlig offen. Sie können dann sagen, man muss irgendwie gemässigt schlafen, nicht zu viel Alkohol trinken. Oder Sie können sagen, Gesundheit ist aber eine persönliche Sache, ich kann doch machen, was ich will. Oder Sie können sagen, die nächste beste Epidemie steht vor der Haustür. Besser, wir leben das Leben heute noch, als dass wir morgen dann sterben und heute keinen Spass mehr gehabt haben. Also Sie könnten ganz viel machen. Wenn Hygiene heisst, persönliche Gesundheitspflege bis zum geht nicht mehr, jeden Tag zweimal duschen und jede Oberfläche von jedem Tisch sofort desinfizieren, bevor man ran sitzt, jedes Wässerchen, das Sie trinken, zuerst auf 100 Grad erhitzen und so, dann meinen Sie etwas ganz anderes, dann meinen Sie Handlungsanweisungen. Die Handlungsanweisungen, die sind bekannt unter dem Begriff Diätetik. Das hat etwas mit dem Wort Diät zu tun, wie wir es kennen. Da geht es also um Ernährung, aber es geht noch um vieles andere. Nämlich um Kunst, ein gutes Leben zu führen. Zusammen mit der Hygiene als Gesundheitspflege fällt Diätetik, Kunst, das Leben zu verlängern. Aus dieser Überlegung heraus kommt man dann drauf. am französischen Hof, wie überhaupt in Frankreich zu dieser Zeit, ist die Lebenserwartung also nicht bei 85 gewesen, sondern eher bei 45. Und da kann man sich fragen, was mache ich jetzt, wenn ich, sagen wir mal, 35 bin? Gas geben, oder? Und irgendwie jeden Abend High Life leben? Oder soll ich mich quasi zurückziehen und probieren, mit frischer Luft und einigermaßen Ernährung gut über die Runde zu kommen? Und das gilt eben auch für den Hof. Wer an diesem Hof war, hat können ausser Gnade fallen. Und dann geht es dann relativ schnell. Wenn man aus der Gnade vom König fällt, dann ist man dann schnell weg. Und zwar ganz weg. Also muss man komplett alles einsetzen, um in dem Spiel von der Macht am Hof seine Position wahren. Aber wenn ich nicht an eine Party gehe, dann sind die anderen an der Party gewesen. Was passiert dann? Wir kennen das immer noch ein bisschen, manchmal. Fear of Missing Out heisst es, glaube ich, unter den Jungen. Mit solchen Konzepten muss man versuchen, verstehen, wie so eine höfische Kultur in Frankreich zustande kam.
Jetzt weiss ich endlich, von wo der Begriff kommt, französisch duschen.
Ja, genau.
Das ist vom Versailler Hof.
Ganz genau, ja.
Ja, Hygiene ist also viel mehr als nur Körperreinigung. Es ist eine Frage vom richtigen Verhalten in der Gesellschaft und somit etwas Moralisches.
Ja, so anständiges Leben leben. Und das meine ich jetzt genau so, wie ich es sage. Hygiene war von allem Anfang an immer ein Begriff, wo man stark auch moralisch aufgeladen hat. Also die Erwartungen an die anderen, sie sollen hygienisches Leben leben. Die Erwartung an sich selber, man soll ein hygienisches Leben leben, ist eigentlich eine Art von, wenn man so will, ein Teil, wo in die Religiosität übergeht. Also wo die Hygiene eben, darum habe ich vorher gesagt, Grenzziehung sind so schwierig, wo die Hygiene anfängt, eigentlich wie eine Lebensphilosophie werden. Und das ist dann nicht mehr begründbar mit, ist es objektiv für Gesundheit gut, sondern es geht offenbar darum, dass die Menschen sich auch noch gut dabei fühlen.
Und ich glaube, wenn man den gesellschaftlichen Druck, eben die Moral, mal weglassen würde, also die Frage, wie man richtig hygienisch lebt, dann würden noch spannende Sachen für euch kommen. Die Gülşah Adili hat das selber schon mal erfahren.
Also ich habe in meinem Podcast mal erzählt, dass ich eben auch nicht unbedingt jeden Tag mit Duschgel dusche und manchmal halt einfach auch nicht dusche, auch nicht nur mit Wasser. Und dann haben so viele Leute geschrieben, so, ah ja, ich im Fall auch nicht und mir geht es genau gleich. Und es ist so eher, dass es, glaube ich, gar nicht so normal ist, jeden Tag zu duschen, wie man glaubt. Oder dass es gar nicht so dramatisch ist, wenn man nicht jeden Tag duscht. Ich glaube, ich muss es so putten.
Ja, nach der Antike, im Mittelalter und dem Barock sind wir also zurück in der Gegenwart bei der Gülşah Adili, die nur selten duscht.
Und eben auch sehr sparsam ist, was Hygieneprodukte angeht.
Ich wollte schon immer mal den Leuten erklären, wie ich dusche. Weil meistens nur mit Wasser, mit gar keinem Duschgel. Und dann eben nach dem Sport dann mit Duschgel, aber wirklich nicht auf der ganzen Haut, sondern unter der Achsel. Und ich zeige jetzt auf unten rum. Und sonst, also so meine Arme, Bauch, Körper, Beine, Oberschenkel, tue ich alles nicht mit Duschgel duschen, sondern einfach nur mit Wasser. Weil das ist ja wie nicht schmutzig und für irgendetwas hat ja die Haut auch eine Barriere und das ist ja wie okay und gut und ich tue jetzt das nicht stören mit irgendwelchen Duschgel.
Und damit ist Gülşah überhaupt nicht allein. Sie ist Teil von einem Trend von Leuten, die immer mehr auf chemische Produkte verzichten. Wir hören dann später in der Folge noch von einem Dermatologen, wie problematisch das eben ist, wenn man zu oft und auch zu gründlich duscht.
Zu viel Duschen und ein zu hygienischer Lebensstil hat ja noch ganz andere Folgen, die vielleicht unerwartet sind.
Genau, und zwar wird man anfälliger für Allergien. Das würde man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht gerade meinen, aber da gibt es einen direkten Zusammenhang. Je hygienischer eine Gesellschaft lebt, desto häufiger treten Allergien auf. Hygiene hat also positive und negative Effekte auf Gesundheit. Das sagt auch Noemi Böhre, sie ist Allergieexpertin beim Allergiezentrum AHA.
Ja, genau. Also es ist einerseits ein Vorteil und auf der anderen Seite wird unser Immunsystem weniger trainiert. Also es kommt weniger mit Viren, Bakterien, Würmern etc. in Kontakt und ist durch das weniger trainiert. Und das ist wie ein Ansatz, den man auch sieht, der dazu beiträgt, dass eben häufiger Allergien auftreten.
Und was hat das Duschen damit zu tun?
Ja, es ist so, oder übermässiges Duschen hat dann auch wieder einen Einfluss. Und je nachdem, was man noch für Kosmetikartikel anwendet, auch wieder auf eine pH-Wert von der Haut. Und also eigentlich muss man schauen, was unterstützt die Barrierefunktion von der Haut. Dass wie dort die nicht verbildlicht Löcher bekommt und wie eben unter Umständen auch Allergen können eintreten können oder auch andere Bakterien, die sich dann besiedeln können und dann so entsprechend auch Symptome zeigen, wie Ekzem oder so.
Das Duschen hat also einen Einfluss, aber wichtig zum Wissen, es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die den Anstieg von Allergien beeinflussen.
einerseits unseren westlichen Lebensstil von der Geburt, die Luftschadstoffe, die da auch mitspielen. Und das Klima, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Das bringt wie neue Pflanzen bei uns her, also wo wir wie auch Pollenallergie können entwickeln auf neuere Pflanzen, die sich hier ansiedeln, aufgrund von der wärmeren Temperaturen und eben grundsätzlich die Luftschadstoffe, die sich auch auswirken, die einerseits dann die Pollen können aggressiver machen und andererseits schon grundsätzlich die Atemwege retten.
Und gibt es da Studien, die den Zusammenhang untersuchen zwischen Sauberkeit und Allergien?
Ja, das sind die sogenannten Bauernhof-Studien. Die sind sehr bekannt und besagen, dass Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, weniger häufig von Allergien betroffen sind als Kinder, die in der Stadt aufwachsen. Ende der 1990er Jahre sind die Studien rausgekommen. Noemi Böhre vom Allergiezentrum erklärt es uns.
Auf dem Bauernhof hat man eine Vielfalt an Bakterien, Viren, wo halt entsprechend die Kinder, die sie untersucht wurden, früh in Kontakt kommen damit. Und das hilft das Immunsystem trainieren. Dann hat man, wie gesehen, hat auch Vorteile, indem sie im Kuhstall waren. Also mit diesen Tierkühen hat man, wie gesehen, das hat einen positiven Einfluss. Aber auch die Milch, die sie getrunken haben, also die meisten haben Rohmilch verzehrt. Und sie waren aber das auch gewonnen gewesen, von ihrem Mikrobiom her.
Mikrobiom bezeichnet eigentlich Gesamtheit von allen Mikroorganismen, also zum Beispiel Bakterien oder Viren, die den Menschen oder andere Lebewesen besiedeln.
Und durch das, dass es mit so vielen Komponenten in Kontakt kam, das Immunsystem, ist es schneller auch ausgereift gewesen und auch das Mikrobiom im Magen-Darm-Trakt. Und das hat offenbar einen positiven Einfluss auf die Entwicklung eben von Allergien, respektive dass sich die eben weniger entwickeln.
Erste konkrete Hinweise auf die Mechanismen hat Ende 90er Jahre eine Schweizer Studie geliefert. Sie zeigt, dass das Risiko, Heuschnupfen überzukommen, eben bei Bauernkindern dreimal geringer ist als bei Kindern, die im gleichen Dorf aufgewachsen sind. In einer Anschlussstudie mit über 900 Kindern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich hat man dann bestätigen können, Kinder, die sich häufig im Stall aufhalten und Milch vom Hof trinken, haben weniger häufig Heuschnupfen. Besonders wirksam ist der Schutz, wenn Kinder schon im ersten Lebensjahr so aufwachsen.
Hat es dann nicht den gleichen Effekt, wenn man einfach viel Zeit draussen verbringt mit den Kindern?
Nein, leider nicht. Die Studie sagt klar, es geht ums Leben auf dem Bauernhof, wo die positiven Effekte hat. Vor allem eben der Staub vom Kuhstall, der die entsprechenden Mikroben beinhaltet.
Vielleicht drehe ich es wie um. Also, was man wie noch gesehen hat, man muss wirklich auf dem Bauernhof leben. Jetzt so Naturalltag kann sicher kommt man mehr in Kontakt mit verschiedenen Bakterien etc. Aber es ist wirklich auf dem Bauernhof und so zum Umkreis von etwa 300 Meter um den Bauernhof, der die positive Eigenschaft hat. Was man auch weiss, ist jetzt gerade bei den Kindern, wenn wir dann nochmal zurückgehen zur Bauernhofstudie, dass wie Kinder, die im ersten Lebensjahr eine ganz vielfältige Ernährung dürfen erleben, dass sich das unheimlich positiv auswirkt, auch auf die Allergieentwicklung. Was sich negativ auswirkt, ist, wenn sie im Rauch ausgesetzt sind schon, und das auch schon, wenn die schwangere Frau Passivrauch oder Aktivrauch ausgesetzt ist, das weiss man, das tut das Mikrobiom negativ beeinflussen.
Also Stichwort ist Vielfalt. Je vielfältiger die Ernährung oder eben die Bakterien, Viren etc., wo das Kind in Kontakt kommt, desto besser wird das Immunsystem trainiert und desto seltener entwickelt eine Allergie.
Genau, und es ist spannend, wie das, wie wir gehört haben, schon vor der Geburt anfängt, Stichwort Rauchen, aber auch die Art und Weise der Geburt hat einen wichtigen Einfluss auf das Immunsystem.
Also es ist so, dass wie ein Kind, das vaginal auf die Welt kommt, mit einer Vaginalgeburt, sie wird schon geimpft mit dem Mikrobiom von der Vagina, von der Mama. Und das schluckt dann dort auch entsprechend halt die Substanz. Und schon so wird es wie zuerst mal wie eine Art geimpft oder kommt schon in Berührung. Und das hat einen positiven Einfluss auf das Mikrobiom für das Kind. Plus, wenn es eben auch gestillt wird, das weiss man, wie, dass sich das auch sehr auf die Vielfalt der Bakterien, die sich dann im Darm entwickeln können, auswirkt und auch auf die Reifung, also wie schnell kann eben das Mikrobiom reifen. Das haben wir gesehen, dass das auch eine grosse Rolle spielt, wo bei einer Kaiserschnittgeburt halt nicht ist.
Schlagen wir wieder den Bogen zu der Hygiene und der grossen Frage, die wir in dieser Durchblickfolge beantworten wollen. Was sagt Noemi Böhre? Wie viel Hygiene ist gut für uns? Wie viel ist zu viel?
Ja, es braucht ein gewisses Maß an Hygiene, aber sicher das Extrem ist nicht gut. Also das weiss man, wie wir dann zu wenig in Berührung kommen und wie unser Immunsystem auch gar nicht können trainieren. Aber es braucht auch gewisse Hygienestandards oder Massnahmen für die Allergenvermeidung, zum Beispiel zu umsetzen. wie bei einer Hausstaubmilbenallergie, dass man wie halt Bettwäsche bei 60 Grad wäscht, oder? Das sind alles so Aspekte, wo, ja, das ist ein kleiner Balanceakt. Es hat sehr positive Aspekte, aber sicher, wenn es zu extrem ist, zu übermässig, das ist dann auch nicht gut. Auch für, wenn man zu viel tut, Hände waschen zum Beispiel, dann tut man das Hauptmikrobiom auch verändern. Und wenn das wie verändert ist, dann hat es nicht mehr seine Barrierefunktion. Und genau dort fängt es an, wenn wir wie die Barriere nicht mehr haben, dann können dort eben Stoffe durchtreten und können dann Kontaktekzeme oder Allergien oder sonst Erkrankungen auslösen.
Also auch mit Blick auf unsere Abwehrkraft gegen Allergien braucht es ein gesundes Mass an Hygiene. Aber was bedeutet das, gesundes Mass? Wie häufig soll man jetzt duschen, wie sauber soll man leben? Also ich sage es mal, wenn man einen normalen Bürojob hat, vielleicht keine Tätigkeit, wo man extrem viel schwitzt oder auch dreckig wird. Gehen wir dieser Frage noch ein bisschen genauer
an. Ich finde zum Beispiel, wenn jemand nur zweimal in der Woche duscht, finde ich das weniger, oh mein Gott, als jemand, der dreimal am Tag duscht. Ich denke mal, wie so jemand, der halt nur ab und zu mal duscht, denke ich so, ja, ja, ich finde das dann nicht gruselig aber, oder problematisch. Aber jemand, der mehrere Mal am Tag duscht, denke ich so, hä? Also wieso? Wieso fühlt sich die Person nicht wohl in der Haut? Oder wieso fühlt sie sich nicht super? Und ja.
Also dreimal pro Woche duschen oder dreimal pro Tag. Was ist denn jetzt das richtige Mass? Sagen wir, eben für die Leute, die keine Tätigkeit haben, wo sie mega schwitzen und dreckig werden.
Genau die Frage habe ich an Professor Peter Schmid gestellt. Er ist der leitende Arzt an der Dermatologischen Klinik am Unispital Zürich und kennt sich mit unserer Haut bestens aus.
Also, was sicher übertrieben ist, außer mit einer extrem schweißtreibenden Tätigkeit, wenn man mehr als einmal pro Tag duscht, das gibt kaum etwas, wo man das muss. Wir haben schon Leute gehabt, die 10, 12 Mal alle Stunden mal unter die Dusche müssen für ihr Wohlbefinden und dann mit Hautproblemen gekommen sind. So, ich glaube, mit einem im Duschen, das ist okay. Es würde auch 2-3 Mal in der Woche langen. Vielleicht reinigen in der Achselhöhle, dort, wo der Schweiß auch dann übelreichend wäre, aber das sollte eigentlich sonst langen. Ich rede jetzt hier immer von der gesunden Haut.
Also er sagt, dreimal pro Woche duschen würde eigentlich lange. Mhm. Einmal pro Tag ist auch noch okay. Aber ich denke, nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Art und Weise, wie man duscht, spielt eine Rolle.
Rein vom Brauch her langt wahrscheinlich duschen 2-3 Mal in der Woche mit Wasser. Man sollte es nicht zu heiss machen, weil zu heiss reizt die Haut zu fest, zu kalt, tut die Blutung anregen, das kann dann ein bisschen beissen. Dann, wenn man etwas will, nehmen zum Duschen, Bodylotion oder so, dann sollte man möglichst so eine alkalifreie nehmen, also wo die Haut nicht irgendwie noch ihre Nährstoffe oder ihr Fetttalg entzieht. Noch heikler ist es beim Baden. Ein warmes Bad ist etwas Schönes, aber wenn man sehr lang heiß badet, ist die Haut nachher eigentlich trockener als vorher.
Also die ganzen vielen Produkte, die die Kosmetik- und Hygieneindustrie anpreist, die sind laut Peter Schmid gar nicht so nötig.
Man kann eigentlich davon ausgehen, dass eine normale Haut eigentlich nur Wasser braucht. Vielleicht noch ein Deo wegen dem Geruch. Mehr braucht es gar nicht. Klar ist es angenehm, irgendeine Bodylotion oder ein Shampoo zu brauchen oder so. Und dort gilt es, Mass zu halten. Aber man muss sicher nicht 2-3 Mal am Tag die Haut reinigen mit irgendeiner Seife oder so.
Also zu häufig, zu lang und zu warmes Duschen hat einen negativen Einfluss auf die Haut. Gibt es noch weitere Faktoren?
Also Stress hat eine Auswirkung auf die Haut, das ist aber sehr individuell verschieden. Einerseits ist zum Beispiel ein Ausdruck von Stress, dass es beißt, dann kratzt man sich eher, es gibt eher Hautverletzungen. Das führt wieder zu Reizungen und so. Man kann das nicht verallgemeinern, aber es spielt sicher eine Rolle, wie wir uns seelisch befinden.
Zu viel Stress heisst, die Haut ist also weniger leistungsfähig, mögliche Krankheiten abzuwehren. Und damit ist unser Immunsystem geschwächt. Und auch die Ernährung spielt neben dem Stress eine Rolle.
Wenn jemand eine Hautkrankheit hat, die zu uns kommt, fragt er auch immer, hängt das vom Essen ab? Da gibt es Zusammenhänge, aber es ist vielleicht weniger gross, als viele Leute meinen. Aber ist klar, eine gesunde, ausgeglichene Ernährung, genug Bewegung und so, das ist sicher auch für die Haut gut.
Wir brauchen die intakte Haut als Teil des Immunsystems, damit die verschiedenen Keime, Bakterien, Viren etc. abgewehrt werden können. Was denkst du, Sabine, wo in unserem Alltag hat es am meisten von diesen potenziellen Krankheitserregern?
Ja, vielleicht auf dem WC
oder meinen.
Im ÖV.
Würde man auch meinen. Ich bin auch ziemlich erstaunt gewesen, was mir da der Peter Schmid gesagt hat.
Ja, also was viele untersuchen, sagen, unhygienisch ist unser Handy. Also das ist... viel schlimmer als zum Beispiel Toiletten oder Türfallen, wo auch viele Leute dran langen. Dort hat es keinen, aber auf dem Handy, das ist so eine bakterielle Flora, die dort wächst.
Darum würde ich es empfehlen, das Handy von Zeit zu Zeit mal gründlich zu reinigen und auch zu desinfizieren.
Mhm, definitiv, wenn ich so mein Handy anschaue. Mhm. Ja, sehr spannend. Von der Händehygiene nochmal zurück zu der Körperhygiene. Der Peter Schmid hat ja gesagt, eigentlich würde Wasser lange beim Duschen. Die meisten von uns möchten aber trotzdem ein Duschmittel. Wie findet man da gute Produkte?
Da hat er einen Tipp für uns.
Das ist auch etwas, wo mal steht oft drauf, ob es pH-neutral ist, also dass der Säureschutzmantel von der Haut nicht angreift. Denn für Leute mit heikler Haut sind stark parfümierte Sachen sehr heikel. Und da gibt es auch so ein sogenanntes Label in der Schweiz, Service Allergy Swiss, wo man im Internet kann anschauen kann, was für Produkte geeignet sind für so empfindliche Haut.
Und wer auch trotz schonender Produkte immer noch Probleme hat mit der Haut, der geht lieber mal in eine professionelle Beratung.
Ja, also wenn man Hautprobleme hat, wo man nicht weiterkommt, solange es nicht irgendwie massiv rot ist oder stark wehtut oder so, kann man einfach mal zum Beispiel in der Apotheke sich beraten. Der nächste Schritt wäre beim Hausarzt. Wenn es dann wirklich zu Entzündungen kommt, die nicht mehr abklingen oder gar Fieber oder geschwollen ist und so, dann ist es sicher sinnvoll, dass man sich bei einer Spezialistin oder bei einem Spezialist meldet. Weil man kann heute mit der richtigen Hautpflege auch sehr viel rausholen. Und das ist klar, da hat der Spezialist dann schon ein bisschen mehr Zugang und Übersicht.
Also dreimal pro Woche duschen würde lange. Weniger Produkte wie Shampoo oder Duschmittel ist sicher auch keine falsche Entscheidung.
Ist aber klar, wer viel Sport macht, körperlich anstrengende Arbeit verrichtet oder zu starkem Schwitzen neigt, der oder die geht halt ein bisschen häufiger unter die Dusche oder benutzt halt eine Wäschlumpe, um sich zu waschen. Sind aber nicht alle gleich Fan davon, nochmal schnell zu der Gülşah Dilli.
So eine Wäschlumpe, das finde ich gruselig, das finde ich grauselig. Ich sitze auf jedes WC, gar kein Problem, in jedem Berliner Club, egal wie es aussieht. Aber eine Wäschlumpe, um mich zu waschen, Nein, nein, nein.
Ja, das Empfinden, was hygienisch ist und was uns abstoßt, ist sehr individuell, wie wir jetzt gerade gehört. Aber in der Corona-Pandemie hat sich ja das Bewusstsein für die Hygiene schon geschärft.
Ja, das ist so. Das bestätigt auch Walter Zink, leitender Arzt an der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Unispital Zürich.
Ich glaube, es ist generell ein Bewusstsein in der Bevölkerung jetzt da, dass man sich kann exponieren kann. In der Öffentlichkeit. Ich glaube, der grosse Unterschied ist, dass man mit der Händehygiene weniger ein Problem hat. Das ist bei uns einfach kulturell auch verankert. Also die Händehygiene ist bei uns kulturell ist Teil von unserer Kultur. Und darum sehe ich eigentlich, dass das die Leute auch eher machen. Wohingegen das Maskentragen, das ja an und für sich jetzt gerade in den Wintermonaten viel entscheidender wäre, gerade dort sehe ich einfach, dass es einfach nicht mehr gemacht wird. Aber ich persönlich denke eher, dass es halt eine kulturelle Herausforderung ist. Weil das ist jetzt definitiv nicht in unserer Kultur. Und darum machen es die Leute überwiegend auch nicht.
Was sagt denn er zum richtigen Mass an Hygiene, gerade auch was Oberfläche und Gegenstände angeht?
Es muss nicht dreckig sein, oder? Ja. Also wir wollen ja nicht dreckig, also wir wollen nicht optisch verschmutzt, oder? Aber wir wollen halt einfach trotzdem, dass nicht alle Mikroorganismen aus dem Alltag verbannen, weil man halt einfach die Symbiose, das Zusammenleben mit den Bakterien eben auch braucht, damit unser Immunsystem eben auch etwas zu tun hat und eben im positiven Sinn zu tun hat und sich eben immer kann ajustieren.
Magst du dich erinnern an die Aussage von der Gülşah Dilli am Anfang dieser Folge?
Und wenn du das sagst, dass ich einen lockeren Umgang habe mit Hygiene, dann tönt das automatisch, als wäre ich eine schmuddelige Person.
Eben das Stichwort schmuddelig, das zeigt eben genau, wie Hygiene und Moral auch zusammenhängen und historisch gewandelt sind. Das haben wir von Florian Kondra, Professor für Medizingeschichte, schon gehört. Er bringt das auf den Punkt nochmal mit einem Beispiel.
Die Waschmaschine kommt in unsere Haushalte nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie in den 50er Jahren mit Elektrifizierung und auch mit einem Haushaltsbudget, das so Technologie überhaupt finanzierbar macht. Und die Waschmaschine verändert unsere Erwartungen, was Sauberkeit heisst. Wenn man einmal in der Woche oder vielleicht sogar nur einmal in dem Monat einen Waschtag hat, dann wechselt man seine Wäsche weniger, als wenn man eine Wäschmaschine in der Wohnung hat und praktisch jeden Tag kann waschen. Und mit dem ändern sich auch die Erwartungen. Was gilt als sozial akzeptiert, was gilt als sauber? Wenn Sie zum Beispiel daran denken, Sie gehen an ein Vorstellungsgespräch, dann kann man nach der Wäschmaschine kann man nicht mehr gehen als Mann, ohne ein glättetes Hemd anzuhaben, das sauber ist, und lange auch noch ohne Krawatten und ohne einen Anzug. Also die Hygiene tut vor allem durch die Technologie, die sie an die Leute bringt, durch die Möglichkeiten, die sie bringt, tut sie Erwartungen schaffen. Wer die Erwartungen nicht erfüllt, geht durch die Raster. Der gilt dann schnell als Obdachloser. Das kann man ganz leicht nachvollziehen. Wer heute im Büro schweisselt, der hat das Problem. Der hat das. Neben dem will keiner hocken. Aber in den 30er Jahren war Schweisseln völlig normal, weil man hat einfach nicht so viel waschen konnte. Man hat es auch nicht gemacht. Es ist einfach nicht gegangen.
Ja, das stimmt. Heutzutage ist es bei den meisten im Umfeld der Normalfall, dass man nicht schweisselt oder stinkt. Und wenn doch, dann empfindet man das als sehr unangenehm.
Und überlegen uns dann vielleicht auch, wie wir die Person darauf ansprechen sollen. Gülşah, Ili, noch mal schnell.
Nein, also, aber mir hat noch nie jemand gesagt, Gülşah, geh gut duschen. Also, weißt, ich merke es dann selber schon auch. Du, weiss nicht, muss man vielleicht Lia fragen.
Lia, das ist Gülşah, ihre Mitbewohnerin. Ich habe sie dann noch gefragt, bevor ich gegangen bin, vom Interview bei ihr daheim. Und die Lia hat also gesagt, das störe sie nicht.
Das ist aber schön, wenn man so tolerante Mitmenschen um sich hat.
Ja, das Empfinden von Gerüchen von unseren Mitmenschen, das ist sehr individuell, wie das mit ihr schmeckt. Und früher ebenfalls ganz anders gesehen.
In mittelalterlichen Städten muss es ganz anders geschmeckt haben, als es heute schmeckt. Das ist ja dann eine der Folgen von dieser städtischen Sanierung, dass man Kanalisationen macht. Man lässt ja dann das Abwasser verschwinden. Also der Witz an der Kanalisation ist ja für uns, wir sehen sie ja nicht mehr. Also laufen Sie mal durch Zürich, wo sehen Sie denn jetzt Kanalisation? Die Antwort ist eigentlich niemand, oder? Und das ist ein Verschwinden vom nicht Schönen, aber auch ein Verschwinden vom Stinken. Heisst nicht, dass es nie nicht stinkt. Es gibt ja so Leute, die dann so Jobs haben, wo können Kanalisation putzen. Und da würde ich sofort sagen, das gehört zu den Jobs, die ich jetzt nicht unbedingt machen würde, weil es dann wahrscheinlich stinkt. Und das ist eine interessante Vorstellung, wenn man anfängt, so darüber nachdenkt, wo haben wir eigentlich überall unsere Körpergerüche und unsere Hygiene, wo haben wir das verschwinden lassen? Und die moderne Kanalisationstechnologie ist sicher ein Teil von dem. Und Altersheime sind vielleicht ein anderer, oder? Also das Arbeiten im Altersheim ist häufig auch damit verbunden, dass man Körpergerüche wahrnimmt, wo Sie und ich im Alltag nicht mehr müssen oder dürfen zur Kenntnis nehmen. Also es geht auch stark um so ein Verschwinden lassen und ein bisschen hinter eine Wand tun, in eine Röhre packen, möglichst schnell das WC abspülen und durch das geht uns vielleicht auch etwas verloren gegenüber unseren Vorfahren vor 300 Jahren, ich weiss es nicht.
Aus den Augen, aus dem Sinn, wie man so schön sagt.
Oder aus der Nase, aus dem Sinn, würde man nach der heutigen Folge sagen. Wie schmeckt denn die nächste Folge vom Durchblick, Sabine?
Die nächste Folge, die schmeckt ziemlich herb. Aha. Es geht nämlich um Cannabis. Vertragen die auch nicht alle. In der ganzen Cannabispolitik sind ja aktuell viele Veränderungen im Gang. In verschiedenen Kantonen und Städten laufen verschiedene Studien mit dem Ziel, herauszufinden, ob es Sinn macht, Cannabis an gewisse Personen legal abzugeben. Wir gehen der Frage nach, was ist eine gesunde Cannabispolitik und ob Gras schon gleich ganz legal ist.
Und damit verabschiedet sich Daniel Fanslau
und Sabine Steiger.